Ja, so ein ganz klassischer Nachmittag, oder? Man hat viel zu tun, man will was machen, man will was schaffen und es gibt immer so größere und kleinere Störungen, die einen von seiner Arbeit abhalten wollen und entsprechend alles dann verzögern oder vielleicht auch so ein bisschen den Blutdruck steigen lassen. Kleines Beispiel vom Einkaufen, gehe ich einkaufen in Gießen und bin auf dem Weg in die Stadt und laufe ins Geschäft. Ich will nur eine Kleinigkeit kaufen, ich habe ja eine Predigt vorzubereiten, viel Arbeit um die Ohren, sitzt da so am Straßenrand, so einer auf so einer abgewetzten Decke, grüne Haare, Hund nebendran, Bierflasche daneben und Zigarette im Mund und hat so ein kleines Schild dabei, ich habe Hunger. Ich sehe ihn, tue so, als ob ich ihn nicht sehe, mach so meine Gedanken, lauf dran vorbei, dann das ist ja wirklich jetzt in dem Moment echt nicht mein Problem. Ich stehe an der Kasse, kaufe meinen Kram, 3,50 Euro hat es gekostet, ich zahle mit einem Fünfer und kriege 6,50 Euro zurück. Ich denke mir, boah, gut gelaufen, die hat es nicht gemerkt, stecke die Kohle ein und gehe raus. Freue mich darüber, dass ich Gewinn gemacht habe bei der Kleinigkeit, die ich gekauft habe, denn das, was die hier gemacht haben, ist ja echt nicht mein Problem. Auf dem Weg nach Hause laufe ich lang, so eine ältere Dame neben mir, der reißt diese blöde komische Papiertüte, alles fällt auf den Boden, der Apfel rollt auf die Straße, die Frau schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und ich laufe so über den Rahmen drüber und denke, boah, die Arme, es wird mich total belasten. Aber nicht mein Problem. Ich steige dann ins Auto, fahre nach Hause und auf dem Weg auf der Autobahn sehe ich so einen alten Kleinwagen und da ist eine junge Frau völlig verzweifelt neben diesem Auto und ich denke noch, was für ein Pech, ich hätte so keine Lust, jetzt hier am Straßenrand zu stehen in dieser Hitze. Aber ist ja nicht mein Problem. Zu Hause komme ich an, steige aus dem Auto und knick mit meinem Fuß blöde um und sitze da und die Leute, die da rumlaufen, die gucken alle nur und keiner hilft mir. Und ich reg mich auf darüber, dass nur so unhilfsbereite Menschen unterwegs sind und niemand mal auf die Idee kommen würde, jemand anderem zu helfen. Ich bin jetzt hier nicht so bekannt, aber vielleicht habt ihr gemerkt, dieser Einkauf hat so nicht direkt stattgefunden. Aber er hat, glaube ich, viele Dinge dabei, die wir alle schon mal so ansatzweise erlebt haben. Und dieser Satz, nicht mein Problem, ist, glaube ich, ein Satz, der immer wieder mal auch in unseren Kopf kommt, wenn wir in Situationen sind oder in Situationen kommen, wo wir vielleicht gefordert wären, zu helfen. Und genau da wollen wir heute mal in die Bibel reingucken und wollen uns mal hineinschauen und überlegen, wie können wir zu diesen zwei kleinen Worten kommen oder doch. Nicht mein Problem, habe ich dieses Thema genannt, oder vielleicht doch. Wir wollen in den ersten Teil der Bibel reingucken, in 2. Könige, Kapitel 5, in eine Geschichte, die vielleicht den meisten schon bekannt ist. Ist so eine Geschichte, die man gut auch mal im Kindergottesdienst erzählen kann. Handelt von einem Feldhauptmann, dem Naaman, der viele große Dinge gemacht hat. Und bevor wir diesen Text einmal vorlese, und ich habe ihn auch da, muss ich erstmal so ein bisschen eine politische Situation erklären. Wir gehen mal zurück in die Zeit, so um die 840, 845 vor Christus. Und da haben wir Israel und wir haben oben so nordöstlich haben wir Aram, die Aramäer. Und zwischen Israel und den Aramäern, da hat es immer wieder mal gekriselt. Die hatten Krieg. Immer wieder sind da Spannungen aufgeflammt, da ging es um Verkehrsstraßen, da ging es darum, wer hat hier die Macht. Und das waren nie so richtig große Kriege, sondern immer eher so kleinere Konflikte, die da waren. Da ist mal eine Stadt belagert und angegriffen worden, dann wurden die zurückgeschlagen und umgekehrt. Es war so eine Pattsituation, die sich hingezogen hat und es gab da immer wieder diese Probleme. Unter die Räder sind sehr, sehr viele Menschen gekommen, die dabei gestorben sind. Und diese Kämpfe haben sich dann irgendwann auch darauf konzentriert, kleinere Dörfer zu überfallen. Dass also nachts ein Dorf von den Israeliten durch eine aramäische Einheit angegriffen wurde. Die sind da rein, die haben alles geklaut, was es da gab. Die haben die Häuser angezündet, die haben Sklaven mitgenommen und sind wieder gegangen. Und in so eine Situation hinein spricht dieser Text aus dem 2. Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Und den lese ich mal vor. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und Wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Es findet wieder ein Raubzug statt. Es wird ein israelisches Dorf überfallen und Beute wird mitgenommen und in diesem Zuge wird ein junges Mädchen wird entführt, verliert seine Heimat, verliert seine Familie, verliert vielleicht auch den Besitz, den es hatte, muss vielleicht mit ansehen, wie alles kaputt gemacht wird. Und als ob das nicht schon genug wäre, kommt sie jetzt auch noch genau in das Haus von dem Mann, der dafür verantwortlich ist, dass sie in diese Situation hineingekommen ist, der Naaman, der Feldhauptmann von dieser Rotte von Männern, die da als Diebesbande unterwegs waren. Und genau in diesem Haushalt soll sie jetzt dienen als Sklavin. Und dieser Hauptmann ist aber nicht nur ein mächtiger Mann, sondern es wird auch beschrieben, dass über ihm eine todbringende Krankheit herrscht, eine unheilbare Krankheit, Lepra. Also das war bekannt als Verfaulen bei lebendigem Leibe. Die haben sich eingebunden und die wurden gemieden, diese Menschen, die wurden irgendwann ausgestoßen. Und in dieser Situation findet sich dieses Mädchen jetzt wieder. Was ich beeindruckend finde, dieses Mädchen hat nicht mal einen Namen bekommen in der Bibel. Aber die gibt einen Anstoß oder einen Impuls, der für uns heute auch super wichtig ist, wenn wir uns über diese Frage, nicht mein Problem, Gedanken machen wollen. Denn sie widersetzt sich dem Hass und der Gewalt. Und wenn wir dieses Mädchen angucken, von dem hier gar nicht mehr beschrieben wird, dann kommen eigentlich oder sind mir drei wichtige Punkte in den Kopf gekommen, als ich mich damit beschäftigt habe. Das eine war, dieses Mädchen hat einen Satz nicht gesagt. Sie hatte, oh, das war zu viel. Ah, okay. Dieses Mädchen hat nicht gesagt, ich habe genug eigene Probleme. Dieses Mädchen hat auch nicht gesagt, wenn sie den Naaman betrachtet hat, geschieht dir recht. Sondern sie hatte etwas, worauf sie sich stützen konnte. Sie hatte eine feste Grundlage. Und wir wollen mit diesen drei Dingen einmal gucken, was wir von diesem Mädchen lernen können und vor allem auch, ja, was uns das in der Praxis, vielleicht auch in unserem Alltag helfen könnte. Dieses Mädchen hat also gesagt, ich habe nicht gesagt, ich habe genug eigene Probleme. Wenn wir nochmal die Situation von diesem Kind betrachten, sie wird aus ihrer Familie gerissen, sie verliert alles, was sie hat. Vielleicht musste sie mit ansehen, wie Familienangehörige gestorben sind in der ganzen Situation und sie hat unwiederbringlich ihre Heimat verloren. Wird herausgerissen und geht ganz alleine, vielleicht mit Todesangst im Genick in ein fremdes Land, wo sie nicht weiß, was mit ihr jetzt in dem Moment passiert. Und dieses Mädchen, das hätte allen Grund gehabt, um zu verzweifeln. Sie hätte allen Grund gehabt, um selbst Mitleid zu haben, um sich in ihrem Zimmer, falls sie eins hätte, unter der Bettdecke zu verkriechen und den Kopf in den Sand zu stecken. Sie hätte allen Grund gehabt, auch um Gott zu verklagen. Vielleicht hat sie gebetet und Stoßgebete losgelassen und gesagt, Herr, hilf uns doch in dieser Situation. Nichts ist passiert. Alles wurde immer nur so, noch schlimmer. Sie hätte allen Grund gehabt, um die Aramäer zu hassen. Um mit Wut und Aggression und Hass in dieses Volk zu blicken. Sie hat also genug eigene Probleme gehabt. Vor allem Probleme, die nicht mit diesem klassischen Satz, das wird schon wieder, irgendwie weggebügelt werden können. Sie hatte die größtmögliche Katastrophe in ihrem Leben erlebt und musste darin jetzt aushalten, in diesem Albtraum, aus dem sie nicht aufwacht. Und ich finde es so beeindruckend, wenn wir sehen, was sie macht. Es wird gar nicht großartig etwas gesagt, sondern es wird gesagt, dass sie über all diesem Leid, das ihr geschehen ist, hat sie den Blick für das Leid ihres Feindes. Sie sieht nicht mehr nur ihre eigenen Probleme, sondern sie sieht das Leid von Naaman. Und sie schafft es, also von sich wegzusehen und ihren Feind zu betrachten und erkennt, der leidet an einer Krankheit. Und über all dem, was ihr passiert ist, erkennt sie auch, dass es jemanden gibt, der über ihrem Leben steht. Sie hält an der Kraft Gottes fest. Sie macht ihm nicht den Vorwurf, sie hängt ihren Glauben nicht an den Nagel, sie ist nicht verzweifelt daran, dass Gott so etwas zugelassen hat. Sie glaubt, dass Gott dennoch die Dinge in der Hand hält. Auch wenn ihr gerade jetzt der Boden unter den Füßen weggerissen wurde und sie in einem fremden Land als Sklavin sich wiederfindet. Und trotzdem glaubt sie auch wenn Gott es in ihrem Leben nicht getan hat, sie glaubt trotzdem auch, dass Gott Wunder tun kann. Ihre Beziehung zu Gott hat nicht gelitten unter dieser Katastrophe, die in ihr Leben hineingebrochen ist. Und das finde ich beeindruckend. Das zeigt so eine ganz feste Bindung von diesem Mädchen, was sie an Gott hatte. So ein Grundvertrauen. Ich habe hier mal ein Seil. Von meinem Schwiegervater ausgeliehen. Er ist pensionierter Kletterer. Ich habe auch schon zweimal mit so einem Seil mich gesichert. Ich bin schon zweimal so einen Klettersteig geklettert, wo man dann so an einer steilen Wand hochgeht und irgendwo da im Gebirge dann eine Hütte meint zu erwischen, die man noch nicht sieht bis dahin. Und dann immer mit so seinen Haken sich da umhaken muss und so weiter. Wenn man da an irgendeiner Wand hängt und der Schweiß einem so runterläuft und wir hatten einmal kräftiges Gewitter, da ist nicht nur der Schweiß an einem runtergelaufen, wenn man da so im Seil hing und guckt dann einmal so an sich runter und sieht dann vielleicht so 50, 60 Meter so eine gerade Wand und so Felsen zwischendrin und so weiter und weiß, ich muss jetzt hier über den nächsten Vorsprung klettern. Da ist es sehr beruhigend, wenn man weiß, ich habe hier so ein Seil, ich bin gesichert. Also wenn irgendwas schief geht und mir die Kräfte versagen, irgendwas abbricht, ich abrutsche oder sonst irgendwas, ich knall jetzt nicht die ganzen 50 Meter runter, vielleicht knall ich nur 3 Meter runter, bis das Ding greift, da tue ich mir auch weh, aber ich werde das ganze Ding überleben. Und ich glaube, wir könnten dieses Seil so ein bisschen mit der Bindung von dem Mädchen an Gott vergleichen. Die hat ihr Leben gelebt. Die war in ihrem Dorf, ist da in die Schule gegangen, die hat da viel gelernt, sie hat vor allem viel über Gott gelernt und sie hat gelernt, dass Gott jemand ist, auf den man sich verlassen kann. Da kann man sich dran festbinden. Man kann also sagen, ich will mein Vertrauen auf Gott legen und jetzt ist dieses Seil richtig lang, das ist noch viel länger, das liegt als Riesenknäuel jetzt da hinten drin. Und jetzt kann ich mein Leben leben und ich habe da so eine Sicherheit an mir dran, nämlich meinen Gott. Mein Glaube an Gott. Und dieses Ende des Seils, ich kann das Ende nicht sehen, ist festgemacht an etwas, was noch viel, viel fester ist als diese Schnur, nämlich an Gott. Und ich glaube, dieses Mädchen hat das begriffen. Was auch auf meiner Reise, auf meiner Klettertour, auf meinem Leben, was da passiert, ich bin angebunden. Ich bin festgemacht bei Gott. Und selbst wenn mir mal die Dinge aus den Händen gleiten, Gott wird mich halten durch dieses Seil. Diese feste Bindung von diesem Mädchen, die beeindruckt mich sehr. Dass sie es geschafft hat, trotz der vielen Schwierigkeiten in ihrem Leben, trotz der vielen schlimmen Dinge, sich an Gott festzuhalten und festzumachen. Die Frage ist natürlich, wie das bei uns dann ist. Wir haben auch Probleme. Wir haben vielleicht nicht so riesengroße Probleme, wie das Mädchen jetzt hatte. Wir haben vielleicht nicht unsere Heimat verloren. Wir mussten vielleicht auch nicht angucken, wie unser Haus abgebrannt wurde und wir müssen nicht als Sklaven irgendwo anders arbeiten. Wir haben vielleicht auch nicht unsere Familie verloren. Aber wir haben dennoch Probleme, die uns nachts den Schlaf rauben. Vielleicht, weil ich Außenseiter bin, weil ich eine schwere Diagnose gekriegt habe, weil Krankheit mich bedroht, weil ich aus irgendeinem Grund eine Traurigkeit und Unzufriedenheit in mir drin habe und so richtig nicht weiß, wo das herkommt, weil mich irgendwelche Ängste plagen, weil ich mich unverstanden fühle oder ungeliebt. Vielleicht steht mein Job auf wackeligen Füßen, ich blicke in die Zukunft und ich weiß nicht, was erwartet unser Land, was erwartet uns, was erwartet mich, meine Kinder, meine Familie, meine Zukunft. Die Welt bietet uns ganz, ganz viele Gründe zum Sorgen. Wir haben viele, viele Gründe, wo wir sagen können, oh Mann, warum lebe ich jetzt und nicht vor einigen Jahren. Und wir würden uns so gerne einen Blick in die Zukunft mal wünschen und zu sehen, wie sieht es denn in Zukunft aus? Wie wird es in 5 Jahren sein, in 10 Jahren sein? Bestätigen sich meine Ängste und Sorgen? Wir haben alle Grund. Wir haben alle Grund zum Sorgen und wir haben alle unsere eigenen Probleme. Dieser Satz, ich habe genug eigene Probleme, vielleicht habt ihr ihn schon gedacht, der stimmt. Wir alle stecken in irgendwelchen Problemen drin. Die Frage ist natürlich dann nur, wie werden wir damit umgehen? Die Älteren unter uns, die werden das bestätigen, Probleme werden wir immer haben. Wir werden nie ein problemloses Leben führen. Wir haben immer große und kleine Herausforderungen, Dinge, die uns Angst machen, die uns Sorgen bereiten. Was machen wir damit? Wir könnten natürlich sagen, ich blicke nur auf meine Probleme, ich lasse mich von meiner Angst leiten. Ich sehe darauf und ich verzweifle den Dingen, wo ich gescheitert bin, an meinen Fehlern. Oder ich kann es so machen wie unser Mädchen in dem Bibeltext. Ich akzeptiere, es gibt Probleme. Ich akzeptiere, es läuft nicht immer rund in meinem Leben. Es gibt manchmal Entscheidungen, die getroffen werden über mich, über mir, von anderen und sonst irgendwie, mit denen ich vielleicht nicht zufrieden bin. Aber meine Sicherheit, mein Ruhepol, der sitzt bei Gott. Was auch passiert in meinem Leben, sei es gut oder sei es schlecht, ich fühle mich getragen und gehalten in der sicheren Hand meines Gottes, weil das hat er versprochen. Er hat versprochen, treu zu sein. Er hat versprochen, stark zu sein. Er hat versprochen, mich zu halten und mit mir durch mein Leben zu gehen. Und nur jetzt, mit dieser Sicherheit im Gepäck, schafft es das Mädchen in unserer Geschichte, von sich wegzusehen und ihren Feind zu erkennen. Nicht ihren Freund, ihren Feind, der ihr das alles zugefügt hat. Und sie sagt nicht, geschieht dir recht. Wird ja auch mal langsam Zeit, dass du mal so richtig auf die Nase fällst. Das ist so verdient. Endlich mal. Vielleicht kennt ihr den Gedanken. Wenn da so jemand ist, dem man es eigentlich, man darf es ja einem nicht wünschen, aber eigentlich doch gewünscht hat, dass der mal so richtig auf die Nase fällt. Und dann passiert's, da freut man sich und hat so Schadenfreude in sich drin, auch wenn man weiß, das darf man niemandem sagen und sonst irgendwie. Man muss trotzdem betreten gucken und sagen, ach du Armer, wir haben das in dem Anspiel schön gesehen, wie man nach außen hin toll sagen kann, ja, schön, dass du da bist und ach, setz dich doch und trink einen Kaffee und so weiter. Und innen drin brodelt es so. Man denkt sich, Mann, der will ständig nur irgendetwas haben und ich muss immer bringen und bringen. Dabei sieht er nicht, dass ich so viele eigene Dinge zu tun habe. Geschieht dir recht? Sie sagt es nicht. Sie sagt was anderes. Wenn wir in den Vers 3 reingucken, da ist so übersetzt mit ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Dieses kleine Wort ach im Hebräischen, das drückt eine Betroffenheit und ein Mitgefühl aus. Das heißt, da steckt ganz viel Liebe drin in diesem Wort. Das Mädchen betrachtet den Naaman, sie sieht diesen angesehenen großen Feldhauptmann, der Erfolg hat in seinem Reich und, oder in seinem Volk und dem, was er tut. Und sie sieht diese Krankheit und sie erkennt die Not in seinem Herzen, dieses Leiden unter dieser Krankheit. Und sie hat tiefes Mitgefühl und Liebe diesem Mann gegenüber. Das heißt, dass nicht nur sie, sondern vor allem auch ihr Herz bei Gott festgemacht ist. Das ist ganz praktisch. Ich wollte so ein Herz ausschneiden und mitbringen, weil ich das dann hochhalten wollte und habe am Anfang eins in die Hand gekriegt und ich habe meins nämlich vergessen daheim. So hat jetzt jeder hoffentlich am Anfang so ein kleines Herz in die Hand gekriegt. Super, das passt perfekt hier rein. Sie hatte nämlich auch ihr Herz bei Gott festgemacht. Ihre Liebe. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so ein Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und die Reihenfolge, die dieser Vers vorgibt, ist wichtig und ist interessant. Ja, es ist nämlich zuerst deine Beziehung zu Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften. Also mit allem, was dein Leben ausmacht. Mit allem, was dazugehört. Dich, der Liebe Gottes, öffnen. Und dann, wenn dieser erste Schritt gelaufen ist, wenn ich diese Liebe Gottes in mein Leben hineingelassen habe, wenn ich mit Gott in dieser Liebesverbindung bin, mein Herz bei ihm festgemacht ist, dann soll ich meinen Nächsten lieben, wie mich selbst. Weil jetzt kann ich auf eine gute und richtige Weise lieben, nämlich aus der Gottesperspektive heraus. Und das hilft auch bei den Feinden. Jesus sagt an einer anderen Stelle, betet für die, die euch verfolgen. Und er sagt es nicht um der Feinde willen. Er sagt es zuerst um meiner Seele willen. In dem Moment, wo ich anfange, für meine Feinde zu beten, in dem Moment, wo ich mich öffne für die Not des anderen, beginnt etwas in mir sich zu verändern. Ich bekomme nämlich Mitleid mit meinem Feind. Ich bekomme Mitgefühl. Die Situation mag sich vielleicht nicht verändern. Der mag trotzdem mir gegenüber feindlich eingestellt sein. Aber ich verbiete ihm, meine Seele zu konzentrieren, indem er mich mit negativen Gedanken füllt, indem er mich mit Wut oder mit Hass volllaufen lässt. Ich mache mich frei davon. Und das kann man ausprobieren. Ein ganz, ganz praktisches Ding. Bete für die, die dich nicht leiden können. Bete für die, die dir krumm gekommen sind. Und nicht, dass Gott einen Blitz vom Himmel jagt und die vernichtet, sondern bete für die, dass Gott ihnen begegnet, dass Gott ihnen Gutes tut. Erkenne den anderen als Geschöpf Gottes, das er geliebt und gemacht hat. Und dann wirst du merken, wie sich etwas in dir verändert. Dass du auch zu diesem Ausspruch kommen kannst. Ach, dieses Mitgefühl den Feinden gegenüber. Aber diese Reihenfolge zuerst. Zuerst Gott lieben. Zuerst in diese Beziehung mit meinem liebenden Vater gehen, der mich gemacht hat, mit all meinen Stärken und Schwächen, mit all dem, was ich kann, was ich nicht kann, der mich kennt und der mich gebrauchen will. Festgemacht sein mit allem, was mich ausmacht bei meinem Vater. Und dann kommt dieser Blick für den anderen von ganz alleine. Aus dieser Gottesperspektive heraus. Das ist so der Schlüssel dazu. Der Schlüssel dazu, dass ich in einer Welt voller Feindschaft und voller Hass völlig natürlich einen Gegenpol bilden kann, ohne mich anstrengen zu müssen, indem ich mein Leben von Gottes Liebe durchziehen lasse, indem ich vor ihm bekenne, was mich von ihm trennt, indem ich ihm ganz bewusst mein Leben in die Hände gebe, dass es da getragen und letztendlich zurückversichert ist in Ewigkeit. Und wenn wir das betrachten, dann hat dieses Mädchen die allerbesten Voraussetzungen gehabt, um in dieser Situation für den Naaman zum Segen zu werden. Passt so ein bisschen, Gott hat das Volk Israel ja erwählt, damit sie zum Segen werden für andere, dass die Menschen am Volk Israel erkennen können, wer Gott ist, wie Gott ist, wie Gott handelt. Und im Grunde sind die selber schuld, die Feinde von Israel, wenn sie sich die Israeliten zu sich ins Land holen. Weil sie dann auch Gott mit ins Land holen und dann erkennen, wie Gott ist. Und diese Menschen als Zeugen für ihn einfach nur durch ihre Existenz anfangen, Dinge zu verändern. So ist es bei diesem Mädchen auch. Sie hat sich nicht vorgenommen, ich werde den Naaman werde ich bekehren. Ich werde dafür sorgen, dass der zu einem gläubigen Juden wird. Ich werde dafür sorgen, dass der seine Bosheit ablässt und ich habe da eine Strategie und einen Plan. Strategien und Pläne sind gut, die braucht man auch, gerade so im Gemeindekontext, im Alltag, in der Mission. Es ist gut zu planen, Visionen zu haben und so weiter. Dieses Mädchen, von dem wird nicht gesagt, ich habe das Ding durchstrukturiert. Ich habe hier meinen 5-Punkte-Plan und gehe das Ganze jetzt an und dann werden wir mal sehen, was am Ende da passiert. Sie hat einfach beste Voraussetzungen. Sie hat eine feste Bindung an Gott. Sie hat ihr Herz bei dem lebendigen Gott festgemacht. Sie ist von ihm mit Liebe erfüllt worden und aus dieser Liebe heraus sieht sie jetzt den Naaman. Und sie hat etwas zu bieten. Sie hat überhaupt gar keinen Grund, sich zu schämen. Sie hat nämlich das zu bieten, was der Naaman sich von Ausbruch seiner Krankheit angewünscht hat. Heilung. Und da beeindruckt mich der Glaube von diesem Mädchen. Sie sagt, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien, Punkt. Sie sagt nicht, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria und der könnte, wenn der Naaman verspricht, sich zu bessern, wenn der vorher sich irgendwie bekehrt und wenn der danach was spendet und keine Ahnung, die Tora liest oder was auch immer macht, dann vielleicht, wenn Gott will, könnte er ihn von seiner Krankheit befreien oder wenigstens eine Linderung bringen oder ihm helfen, damit besser klarzukommen oder was auch immer. Sie sagt, er könnte ihn von seinem Aussatz befreien, fertig. Sie glaubt an die Wundermacht ihres großen Gottes. Und dabei lehnt sie sich hart aus dem Fenster. Und das ist häufig unser Problem. Theoretisch trauen wir Gott auch alles zu, wenn wir an ihn glauben. Theoretisch kann Gott Wunder tun. Theoretisch kann Gott heilen. Theoretisch kann Gott unsere Räume füllen. Theoretisch kann Gott uns mit allen finanziellen Mitteln versorgen, die wir brauchen, um unsere Arbeit und unseren Dienst zu tun. Theoretisch klappt es alles. Aber wir trauen uns selten, das auch irgendwie bestimmt und in der Öffentlichkeit zu sagen. Weil wie stehe ich denn da, wenn es doch nicht passiert? Was sagen dann die Leute? Du mit deinem Gott hast irgendwas Großartiges erzählt und was ist passiert? Nichts. Merkt ihr da ein kleines Problem dahinter? Ist es mein Problem, wenn ich große Dinge glaube und Gott handelt anders? Das ist definitiv nicht mein Problem. Ist es mein Problem, wenn ich an die Verheißungen Gottes glaube und Gott hat andere Dinge in dem Moment vielleicht gerade vor? Das ist nicht mein Problem. Das ist sein Problem. Gott hat die Größe, er steht über allem, er weiß, was dran ist. Ich habe nur so meinen ganz kleinen Tunnelblick und ich sehe meine Dinge und meine Probleme und meine Wünsche, die ich habe, meine Visionen und ich bete ganz konkret für einzelne Dinge und freue mich, wenn Gott tatsächlich auch auf die Idee kommt, es in diese Richtung gemacht zu haben und staune, wenn ich zurückblicke, wie Gott meine Gebete in anderer Form noch viel besser, viel, viel besser erfüllt und umgesetzt hat. Aber wir haben da so ein grundsätzliches Problem. Es geht nicht um uns, wenn wir die Verheißungen Gottes verkünden. Es geht nicht darum, wie ich dastehe, sondern ich verkünde die Taten meines großen Gottes. Ich verkünde das, was er gesagt hat. Und das ist nicht mein Problem, was Gott daraus macht. Aber ich habe eine Verheißung, dass Gott tun wird, was er gesagt hat. Und so kann dieses Mädchen sich hinstellen. Ob der gesund wird oder nicht, das ist nicht ihr Problem. Sie kann das bezeugen. Sie kann sagen, da findest du Heilung. Und das sieht der Naaman. Der sieht, da ist eigentlich ein Mädchen, was mich hassen sollte, was mich aber liebt. Da ist ein Mädchen, was in seinen Problemen versinken sollte und die erkennt mein Problem. Und da ist ein Mädchen, das alles verloren hat und es hat einen Glauben und ein Gottvertrauen an die Wunderkraft ihres Gottes, dass der Naaman sich aufmacht, um in Feindesland zu gehen und das herauszufinden. Die Geschichte ist vielleicht bekannt, für den, bei dem sie nicht bekannt ist, der kann sie gerne mal nachlesen. Ich mache mal so zwei, drei Sätze Kurzzusammenfassung. Also der Naaman, der kommt dann nach Israel, es gibt da ein paar Umwege, noch ein paar Unstimmigkeiten, da kommt er dann zu dem Propheten Elisa. Der macht sich aber nicht die Mühe rauszugehen, um mit dem Naaman zu sprechen, sondern er schickt einfach nur einen Boten und sagt, geh zum Jordan, lass dich da 7-mal untertauchen und dann ist alles gut. Und der Naaman, der regt sich tierisch auf, weil der Prophet es nicht mal für nötig hält, rauszukommen, mit ihm zu sprechen und der ist stinksauer und will wieder nach Hause gehen und muss dann von seinen Dienern ja irgendwie beraten oder angebettelt werden, dass er es doch einfach durchzieht, was der gesagt hat und es ausprobiert. Und der probiert es aus, steigt da 7-mal in den Jordan, auch wenn er meint, dass das Wasser bei ihnen daheim viel sauberer ist und ist so eine dreckige Brühe. Er steigt da 7-mal rein und er kommt wieder raus und er ist geheilt. Und er kommt dann zu dieser Aussage, 2. Könige 5, Vers 15. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Der hat es erkannt. Gott hat das Vertrauen von dem Mädchen, was jetzt bei den Aramäern leben musste, gebraucht, dass der Naaman, der Feind Israels, zum Glauben an den lebendigen Gott Israels kommt. Gott belohnt Vertrauen, indem er handelt. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute gesehen, dass das Mädchen in unserem Bibeltext ein Vertrauen auf Gott hatte, was nicht durch Schicksalsschläge, durch die Entziehung ihrer Grundlage erschüttert werden konnte, dass sie aus einer engen Beziehung zu Gott heraus gelebt hat, von Gottes Liebe erfüllt war und in dieser Liebe ihren Feind erkannt hat und ohne Masterplan diese Liebe weitergegeben hat und erleben durfte, wie der Naaman zum Glauben an ihren Gott gefunden hat. Wir haben gesehen, dass dieses Mädchen keinen Grund hatte, sich zu schämen, dass sie sich nicht verstecken musste hinter ihrer Botschaft, dass sie nicht so ganz leise sagen könnte, ja, da gibt es auch noch einen Gott. Die hat sich selbstbewusst hinstellen können und konnte sagen, ja, ich glaube an diesen Gott und der hat die Macht, Wunder zu tun. Und was er tut, das ist nicht mein Problem. Darum sind wir eingeladen, uns festzumachen an Gott, uns von seiner Liebe erfüllen zu lassen und ganz neu einfach auch erleben, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein, indem wir ihn einladen. Ihn einladen, unser Leben zu erfüllen mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Und dann können wir losgehen und weitergehen. Und das werden die Menschen sehen. Amen.